grüße euch im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Es ist schön, heute Morgen hier zu sein, nach dem Krimi gestern Abend. Ich musste zwischenzeitlich mal ausschalten, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und als ich dann wieder eingeschalten habe, also als ich ausgeschalten habe, stand es 1:1. Als ich zwischendrin dann wieder angeschaltet habe, stand es 2:1 für Uruguay. Dann habe ich wieder ausgeschaltet. Dann war ich doch neugierig, wollte nochmal gucken, dann stand es 2:2 für Deutschland. Und ich habe gedacht, das schaffen die bestimmt nicht. Ich habe wieder ausgeschaltet und dann habe ich wieder angeschaltet und dann stand es 3:2 für Deutschland. Und der Abend war gerettet. fast gerettet. Aber das war schon gut, es war ein Krimi. Und meine Frau und ich beim letzten Spiel, das wir uns zusammen angeguckt haben, da haben wir auch da gesessen und mitgefiebert und uns doch auch über das eine oder andere aufgeregt. Fußball hat ja auch immer was mit Zorn zu tun, ein Stück weit. Zumindest wenn der Schiedsrichter ungerecht pfeift oder wenn das Team am Faulen ist oder irgendwelche Schwalben macht. Ich kann mich noch daran erinnern, 2006, die Fußball-WM Italien. Oh, das hat mich aufgeregt. Ich weiß nicht, wie es euch ging, für die Fußballbegeisterten unter euch. Wahrscheinlich ging es euch ähnlich wie mir, oder? Man erlebt dann häufig auch nach Spielen, dass irgendwo Randale angesagt ist. Irgendwie die Leute aufeinander losgehen, Fußballfans, Hooligans sich schlagen, weil sie sich jetzt besonders mit Zorn und Gewalt einsetzen möchten für ihr jeweiliges Team. Oder die machen das ja teilweise auch nur, um sich zu schlagen. Die Motive sind da ganz unterschiedlich. Das Thema, das ich euch heute mitgebracht habe, das hat mit den Lesen zu tun, die wir gehört haben, der Psalm 37 und das, was in Matthäus 5 geschrieben steht. Wie gehe ich mit Ungerechtigkeit um? Wie gehe ich auch mit Zorn um, den ich in meinem Leben erlebe? Wenn wir uns diese Texte angucken, dann ist der Psalm natürlich in erster Linie erstmal an die Israeliten gerichtet. Aber wenn ich mir auch Jesus anschaue, der über das Zürnen mit dem Bruder spricht, dann ist es eben auch an Menschen gerichtet, die ja für sich selber sagen, ich glaube an Gott. Es ist gerichtet an seine Jünger und an seine Nachfolger. Und offensichtlich gibt es diese Dinge wie Zürnen, wie Zorn haben und Ungerechtigkeit üben, auch unter Menschen, die behaupten von sich, dass sie an Gott glauben. Die Frage ist, gibt es das auch hier bei uns? Jeder, der, glaube ich, ehrlich mit sich selber ist, der weiß, dass er sicherlich auch Situationen erlebt, Dinge erlebt, da wo er ergrimmt, sich entrüstet über das, was andere tun, was nicht in das persönliche Bild hineinpasst. Aus dem Zorn des Menschen, auch über Ungerechtigkeit, entsteht nur weitere Ungerechtigkeit, ein unsachliches Handeln, ein überzogenes Richten und Verurteilen. Die Bibel sagt, nur einer ist Richter und das ist Gott. Nur ein Zorn ist ein gerechter Zorn und das ist der Zorn Gottes, der in der Bibel auch beschrieben wird. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie kommt es zum Zorn eines Menschen und was löst er aus? Aktuell ist für mich gewesen, dass ich auch auf diese Gedanken gekommen bin, dass ich selbst manches Mal mit Zorn zu kämpfen habe, aber diese Bibelstelle ist in einem Hauskreis besprochen worden, in dem ich kürzlich gewesen bin und wo einer eine Geschichte erzählte über sich und seinen Bruder. Also seinen leiblichen Bruder, nicht einen Bruder im Herrn, aber seinen leiblichen Bruder, der ein Geschäft besaß und in diesem Geschäft lief es mit den Finanzen nicht gut. Und ohne das offen zu legen, bat er seine Eltern, dieser Bruder, doch mit ihrem Privatvermögen für seine Firma einzustehen. Obwohl eigentlich für ihn klar war, er hatte das verschwiegen, dass sein Geschäft vor dem Ruin steht. Und gutgläubig ließen sich seine Eltern auf diese Bürgschaft ein und er ging insolvent. Was bedeutete das für das Erbe? Das Erbe stand in Gefahr und der andere Bruder war übervorteilt worden, war ja fast um sein Erbe gebracht worden und es entstanden Zwistigkeiten, Zorn, Verletzung war da, eine Ungerechtigkeit und etwas, was für ihn gar nicht so leicht zu verarbeiten war. Er war gläubig und er war auf der Suche und stellte sich die Frage, wie kann ich damit umgehen? Was möchte Gott von mir? Wie soll ich damit umgehen? Und er merkte, er kommt an seine Grenzen, an seine menschlich machbaren Grenzen. Und er thematisierte diesen Psalm. Und ich fand das ganz interessant, weil das, was er erlebte, das ist jetzt vielleicht extrem, gibt es doch in vielen kleineren Dingen in unserem Leben eben auch. Was sagt Gott zur Entrüstung, zu Grimm und Zorn? Sei es nun aus unserer Sichtweise berechtigt oder unberechtigt? Es gibt zwei Unterschiede, oder es gibt einen Unterschied zwischen dem menschlichen Zorn und dem göttlichen Zorn. Der menschliche Zorn zieht Sünde nach sich, sehr häufig. Aber der göttliche Zorn, er ist gerecht. Er ist richtig, er ist nicht überzogen. Da kommen wir auch später noch zu, dass Gott ja ein Gott ist, der auch langsam zum Zorn ist oder dessen Zorn nicht ewig währt. Er liebt es, gnädig zu sein. Der Zorn und Grimm des Menschen kommt aus Verletzungen, die wir als Menschen erleben und Ungerechtigkeitshandeln. An mir selbst als Person, aber auch aufgrund meines persönlichen Wertprofils, also die Vorstellung von dem, die ich habe, wie das Leben zu laufen hat, was richtig und was falsch ist, was mir besonders wichtig ist an Werten, am Umgang miteinander. Mein christliches Werteprofil. Ganz häufig erlebe ich das unter Christen, die ja ein wesentlich höheres Werteprofil haben als die Menschen in der Welt oder die Menschen, die Gott nicht kennen. Manche Christen haben ein höheres Werteprofil oder es sollte zumindest so sein. Dass aber auch gleichzeitig dort ein Konflikt entsteht. Weil da, wo ich ein hohes Werteprofil habe, habe ich natürlich auch einen hohen Maßstab, an dem ich die Menschen messe. Und da kann ja fast jeder nur dran versagen. Und da ist es eine große Frage, wie gehe ich damit um? Wie beurteile ich den anderen? Richte ich den anderen? Entrüste ich mich darüber? Werde ich zornig, wenn er etwas tut, das nicht meinem Werteprofil oder meinem christlichen Werteprofil entspricht? Und wir erleben das ganz häufig auch in der Gemeinde, dass wir einander verletzen, weil wir lieblos miteinander umgehen, weil wir den anderen verurteilen. Oder vielleicht lebst du in manchen Bereichen in deinem Leben Dinge, die deutlich gegen den Herrn gehen. Und es gibt Christen, die dich das auch deutlich spüren lassen, ohne dich zu lieben. Das ist verletzt. Ich meine damit nicht, dass dir jemand wohlwollend sagt, okay, ich denke, das ist nicht in Ordnung. Da kann man ja auch verletzt sein, wenn man seinen Lebensstil rechtfertigen möchte. Ich meine das wirklich, wo es lieblos ist. Ja, wo es auch nicht auf einer sachlichen Ebene geschieht, sondern auf einer emotionalen. Ich will euch ein paar Beispiele nennen, wo seelische Verletzungen und Ungerechtigkeiten entstehen können. Also das betrifft natürlich nicht nur das, wo ich das persönlich erlebe, sondern eben auch, manchmal werden wir zornig darüber, wenn wir sehen, wie andere Menschen mit anderen umgehen. Ja, wenn wir an Leuten Ungerechtigkeiten sehen, die uns lieb sind, oder auch wenn wir Ungerechtigkeiten in der Welt überhaupt sehen. Da kriegen wir vielleicht so einen Hals. Ich bin so ein Typ. Ich habe ja so einen Dominanzanteil bei mir. Und wenn ich Ungerechtigkeit sehe, dann würde ich am liebsten manchmal den Hammer rausholen und alles platt machen, was platt zu machen geht in diesem Augenblick. Aber das wäre selbstgerecht. Und ich muss mich für mich als Person zurückhalten. Beispiele, wo mich jemand verletzt oder ich Ungerechtigkeit erlebt, ist, jemand mobbt mich oder andere. Mobbing, ganz großes Thema in Firmen, auch in der Schule. Ich habe ja viel mit Schülern zu tun im Augenblick. Und da gibt es so einzelne Schüler, die sind möglicherweise vom Körperlichen den anderen unterlegen. Und andere Schüler, die fühlen sich überlegen und sie mobben. Sie machen sich lustig über die Körpergröße, dass einer etwas nicht kann. Na, sie beschimpfen sich mit allen möglichen Schimpfnamen und in einer Art und Weise, was total niederträchtig ist. So reden sie übereinander. Und dann sagen die mir, ja, das ist doch normal. Und tatsächlich, es ist oftmals normal. Und das Ganze, was sie in der Schule lernen und was sie in der Schule ausleben und ausüben, das tragen sie natürlich später auch ins Arbeitsleben mit hinein. Und dann erleben wir Mobbing am Arbeitsplatz, wo schlecht geredet wird, wo dir als Mensch nicht entsprochen wird. Jemand übervorteilt mich oder andere. Das kann Zorn auslösen. Jemand bestiehlt, belügt, betrügt mich oder andere. Das regt mich auf. Mein Gerechtigkeitssinn sagt, das ist falsch, da müssen wir gegen vorgehen. Also löst es möglicherweise Entrüstung aus. Jemand beleidigt mich. Für uns Christen auch noch meinen Gott. Erlebe ich häufig, dass ich, wenn ich über Gott rede, Leute über meinen Glauben herziehen, möglicherweise auch über mich. Bei Schülern ist es manchmal auch so, sie versuchen die Grenzen auszuloten, sie kommen mit einer Beleidigung und wenn man ihnen entgegenhält oder den Spiegel vorhält, dann regen sie sich auf, weil sie für sich den Anspruch haben, ja, also ich darf beleidigen, wir sehen für sich einen Rechtsanspruch, ich darf den anderen klein machen, aber sobald es an sie geht, sind sie gleich scharf im Verurteilen, das darfst du nicht. So sind wir als Erwachsene auch. Wir sind mit uns selbst gnädiger und gestehen uns selber mehr zu als den anderen. Jemand bestraft mich, obwohl ich nichts getan habe. Ich hatte ja auch so eine Situation in Rosenheim, wo ich eigentlich nichts getan hatte und Dinge auf mich projiziert worden sind. Und im Nachhinein hat das noch eine Menge Ärger und Zorn bei mir ausgelöst. Und ich musste das erstmal verarbeiten. Und ich musste mich am Riemen reißen, dass ich nicht zornig bin und dass ich an diesen Punkt komme, dass ich vergeben kann, dass ich wieder Liebe empfinden kann und dass ich segnen kann, trotz der Ungerechtigkeit, die ich erlebe. Jemand tut irgendwas, das hatte ich ja schon gesagt, was nicht in mein Werteprofil und mein Bewertungssystem passt. Ich habe so eine Gruppe bei Lokalisten, das ist so ein Netzwerk im Internet. Da habe ich eine Gruppe gegründet, die heißt, ich glaube an Jesus und stehe dazu. Und das ist offen für jeden. Für Christen und für Nichtchristen. Und schreiben auch manchmal Leute da rein oder geben Statements ab, die auf der Suche sind, die noch gar nicht so wie ich Nachfolge verstehe, in Nachfolge leben oder die auch in Sünde leben. Und da gehen dann manchmal richtig heftige Diskussionen ab. Und dann erlebe ich Christen, wie sie Bibelstellen nehmen und den Leuten um die Ohren schlagen und in einer verurteilenden Art und Weise mit den Leuten umgehen. Und dann merke ich immer wieder, hey, das ist gar nicht so selten. Das sehe ich ja in den Diskussionen, weil das viele schreiben und die Leute bilden sich eine Meinung. Und ich halte immer dagegen und sage, verurteilt nicht, macht das nicht. Sondern wir sind verpflichtet, dass wir gut miteinander umgehen. Das heißt nicht, dass möglicherweise das eine oder andere nicht auch Zorn ist. Das schreibe ich denn da rein, sondern dass es nicht richtig ist oder dass es nicht Sünde ist. Aber es soll ja auch einladend sein und die Vergebung, die Gnade muss im Mittelpunkt stehen. Da wird es mir immer wieder deutlich, wo auch ein Knackpunkt bei Christen ist. Und genau diesen Punkt spricht Jesus an. Die Konsequenzen meines Zorns können sein, und da will ich jetzt mal ganz praktisch werden, weil ich das ja auch schon selbst am eigenen Leib, in meiner eigenen Seele auch erlebt habe und weil ich das oftmals bei anderen Leuten auch wahrnehme, mit denen ich spreche und die Verletzungen erlebt haben und zornig geworden sind und Ungerechtigkeiten erlebt haben. Ich werde bitter und ich kann nicht vergeben durch meinen Zorn. Es kommt zu Rachehandlungen. Ich habe in Klammern dahinter geschrieben, Selbstgerechtigkeit. Also Rachehandlungen sind ja selbstgerechte Handlungen. Ich meine mir, mein Recht nehmen zu müssen. In verschiedenster Weise. Ein Punkt wäre zum Beispiel ein extrem negatives und einseitiges Reden über eine Sache oder Person. Rachehandlung. Ich unterstelle dem anderen etwas. Ich erzähle Verleumdung. Ich stelle Behauptungen auf, die so sachlich gar nicht stimmen. Nur weil ich die Meinung habe, ohne mit der Person geredet zu haben. Auch das habe ich schon erlebt, schon häufiger erlebt. Das nennt man Projektion. Projektion von irgendwelchen Vermutungen, Behauptungen, Überzeugungen, die ich über den anderen habe. Ich habe einen guten Satz gehört, es gibt keinen größeren Spezialisten für das, was in deinem Herzen vor sich geht, als du selbst. Wenn jemand von außen dir sagt, ne, das und das ist deine Herzenshaltung, und dich festlegt und du weißt aber für dich, nee, das war ja gar nicht meine Motivation. Ja, dann musst du dir diesen Schuh nicht anziehen, aber eben das kannst du auch erleben, wenn jemand zornig auf dich ist. Und Lügen. Eine Konsequenz meines Zorns kann sein, ich werde laut. Wenn ich zornig werde, werde ich laut. Das kommt nicht so oft vor, aber wenn es vorkommt, ist es unangenehm. Und dann tut es mir auch gleich wieder hinterher leid. Stimmt's, Tabea? Richtig. Ich bestrafe den anderen mit Nichtbeachtung, Nichtreden oder einen Kontaktabbruch. Ich habe das mal erlebt, und zwar, da sind wir auf der Bibelschule gewesen und wir hatten einen evangelistischen Einsatz gehabt und wir waren alle total aus dem Team total fertig danach. Und eine, die wollte unbedingt noch, dass wir noch zusammen was essen gehen. Und alle sagten ihr ab und sagten, na, wir haben keine Lust, haben keine Lust. Und sie war so enttäuscht und ist richtig zornig geworden auf die Leute, dass danach dann noch was Komisches passierte. Dass sie, ich weiß nicht, warum ich da derjenige gewesen bin, auf den sie da losgegangen ist, auf jeden Fall danach, da waren wir schon ausgestiegen, vielleicht habe ich irgendeine Bemerkung gebracht, die vielleicht auch unangebracht war, aber wahrscheinlich auch nicht. Da sah ich schon, wie sie auf mich zulief, mit einem hochroten Kopf, und da standen noch ein paar andere Jungs da und sie liefen auf mich zu und hob die Hand und jetzt dachte ich, jetzt gleich knallt sie mir eine. Und ich habe einfach nur die Hand gegriffen und bin ganz ruhig geblieben. Und die Reaktion, die ich hatte, die hat sie total entwaffnet in dem Augenblick. Aber die Jungs, die dabei standen, bekamen so große Augen und verzogen sich ganz schnell, weil sie dachten, oh, was passiert jetzt? Und wo ich aber merkte, durch Zorn möglicherweise wird man auch handgreiflich. Das gibt's ja gar nicht so selten, ja, wo man schlagen möchte. Den anderen in seine Grenzen weisen oder auf die Spur bringen, auf die man gerne gehen möchte. Ich bringe andere Menschen gegen meine Kontrahenten auf. Also das heißt, ich betreibe Politik. Ich suche mir Leute im Verbund gegen eine Person. Ich blockiere meine Emotionen. Ich blockiere mich selbst. Ich kriege den Kopf nicht mehr frei. Wenn ich zornig bin, dann dreht sich ganz viel auch um diesen Zorn und um die Sache selbst. Und der Zorn an sich hat eine Dynamik, die den Schmerz, den ich eventuell in meinem Herzen verspüre, nur noch verstärkt. Ich steigere mich unverhältnismäßig in negative Emotionen hinein und eine Folge dessen kann sein, eine Depression zu bekommen. Ich wurde ungerecht behandelt. Ich habe jetzt gerade begleitet so ein Seminar, 50+, und Menschen, die von Hartz IV leben und wieder ins Berufsleben integriert werden sollen. Und da war eine Frau da, die erzählte mir eine Geschichte, dass sie viel Mist erlebt hatte. Einmal, dass man sie sozusagen übervorteilt hatte, indem man ihr einen Getränkemarkt angeschwatzt hatte, den sie übernehmen sollte, obwohl eigentlich klar war, dass die Zahlen an diesem Getränkemarkt nicht stimmen und dass da keine Kundschaft kommt. Und sie hat das gemacht und ist daran insolvent gegangen. Das war das Erste, was sie erlebte. Und von dem Zeitpunkt an reichte nur noch eine Kleinigkeit aus, um sie wieder aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und da war es, dass sie über eine Zeitarbeitsfirma einen befristeten Vertrag bekommen hatte, sie ihr aber gesagt hatten, der sei unbefristet. Und da war wieder eine Verletzung da und sie hatte das Gefühl, sie ist immer wieder in derselben Situation und sie litt an Depressionen. Es ging so weit, sogar, dass sie sagte, wenn es so weitergeht, ich schmeiß mich vor den Zug. Und sie hatte sich auch schon einen Fahrplan besorgt und hat geguckt, wann die Züge fahren. So weit war es schon. Da muss man natürlich intervenieren in so einer Situation. Aber so etwas kann geschehen. Und sie schwankte hin und her zwischen Zorn, Traurigkeit, Verletzung, Hoffnungslosigkeit. Aber auch das kann Zorn mitbewirken. Eine harte Sache. Und ich zeige dem anderen auf drastische Weise, dass er aus meiner Sicht Unrecht getan hat und mich verletzt hat. Vieles von dem, was wir tun, wenn wir zornig sind, entspringt unserer Selbstgerechtigkeit, Gerechtigkeitsempfinden, unserer persönlichen Wahrnehmung, die uns ja auch trüben kann, und unseren Überzeugungen von richtig und falsch. Das meiste, was wir in unserem Zorn tun, geschieht nicht in Liebe, nicht in Gnade, nicht in der Vergebung, nicht auf einer sachlichen Ebene, sondern kommt aus verletzten und negativen, gewalttätigen und zerstörerischen Emotionen unserer Seele. Im Zorn erhebe ich mich über jemanden anders und mache ihn klein. Man könnte sagen, Überheblichkeit oder auch als Stolz bezeichnet. Wurzel des Zorns ist auch Stolz. Ich weiß, wie es geht und ich zeige dir jetzt, wo es lang geht. Im Römer 4, Vers 15, da steht eine Stelle, das kann man sich merken, kann man vielleicht auch aufschlagen, also wenn ihr Bibel dabei habt, könnt ihr es auch aufschlagen. Da steht das. Ich umschreibe es nur, ihr könnt euch diese Stelle einmal angucken, für die, die das dabei haben, Römer 4, Vers 15, dass eben durch Gesetzlichkeit oder durch das Gesetz Gottes, das bringt nur Zorn hervor. Denn da, wo kein Gesetz ist, ist ja auch keine Sünde. So, das ist einmal das Zorn, den Zorn Gottes, aber auch den persönlichen Zorn. Und das ist ja auch das, was die Israeliten damals erlebt haben, dass sie irgendwo an den Maßstäben Gottes sich gemessen haben und einmal richtig, in der richtigen Art und Weise darauf reagiert haben und aber auch auf die falsche Art und Weise. Und die falsche Art und Weise, die hat Jesus deutlich angesprochen. Nämlich ein Joch auf die Menschen zu legen, sie zu knechten, sie zu bestrafen, sie zu richten. Das war das große Problem in der damaligen Zeit und ist es nach wie vor. Und das ist auch, will ich mal sagen, die größte Versuchung des Teufels in der christlichen Gemeinde, gesetzlich zu sein. Das geht schnell. Diese Dinge sind nicht aus Gott und entsprechen nicht seinem Wesen. Sie trennen uns von ihm, weil wir nicht in Gott sind. Das Wesen Gottes hat in uns keine Gestalt gewonnen. Und demnach ist es Sünde. Wo stehen wir? Gibt es Situationen, Begebenheiten und Menschen, denen wir gegenüber zornig, grimmig und bitter sind? Entrüsten wir uns häufig? Regen wir uns leicht auf über Ungerechtigkeiten? Wo stehst du in diesem ganzen Spiel? Was sagt Gott? Wie sollen wir mit unserem Zorn umgehen? Einmal halten wir fest, in Psalm 103, Vers 9, da steht, er wird nicht immer rechten, nicht ewig zürnen. Er hat uns nicht getan nach unserem Vergehen, nach unseren Sünden, uns nicht vergolten. Denn so hoch die Himmel über die Erde, der Erde sind, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Hier schon im Alten Testament die Größe der Gnade Gottes über Vergehen. Gott ist zornig, aber er vergibt. Weil Gott ist die Liebe. Und die Liebe deckt viele Sünden zu. Ein anderes Beispiel in Jakobus 1, Vers 19. Da steht, muss ich mal aufschlagen, meine letzte Stelle hier. Ist richtig da. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehme das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Seid selbst aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Gott erlaubt uns durchaus, zornig zu sein, aber mit Einschränkungen. Das muss man auch sehen. Und zwar, wenn wir zürnen, dann sollen wir auf jeden Fall nicht sündigen dabei. Ich habe noch eine Stelle. Micha 7, Vers 18. Wer ist ein Gott wie du, der die Schuld vergibt und Vergehen verzeiht, dem Überrest seines Erbteils? Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Und er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten. Und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Die Eigenschaft, zornig zu sein, die ist uns von Gott gegeben, denn der Römer 1, Vers 18, der sagt eben genau das, dass Gottes Zorn geoffenbart ist über alle Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit der Menschen. Der ist geoffenbart und diese Offenbarung wird dort auch beschrieben. Offenbar wird es nämlich daran, dass Gott die Menschen hingibt, alle möglichen Dinge zu tun, die Gott nicht geziemen. Da wird zum Beispiel Homosexualität beschrieben. Das sich hingeben zum eigenen Geschlecht, das ist der Ursprung ist, dass Gott sie da hingegeben hat. Das ist der Zorn Gottes. Der Römerbrief beschreibt, dass der Mensch ohne Gott, er richtet sich selbst zugrunde. Das wird der alte Mensch beschrieben. Er richtet sich selbst zugrunde. Im Endeffekt, die Sünde, die ich tue, die kommt gegen mich selbst. Und das ist schon Gottes Zorn in diesem Augenblick. Ich kann dort nur ausbrechen, wenn ich umkehre von meinem Weg und meinen Weg mit Gott beschreite. Dann gilt dieser Zorn gar nicht mehr für mich. In der Gnade und in der Vergebung liegt auch der Schlüssel, da hinauszukommen. In Epheser 4, da steht das nämlich mit dem, wir dürfen zürnen und dabei nicht sündigen. Im Vers 26 ist das. Denn wir sind untereinander Glieder, da geht es auch ganz besonders um die Gemeinde. Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Das ist damit gemeint, in dem Augenblick, wenn ich zürne, gebe ich nicht Gott Raum, sondern gebe ich dem Teufel Raum. Manchmal, Zorn ist ja normal über Ungerechtigkeit, Gott zürnt auch über Ungerechtigkeit, aber wir müssen aufpassen, dass wir in unserem Zorn nicht das Gleiche tun oder uns auf die gleiche Ebene bewegen, als das, was wir verurteilen. Unser Zorn sollte nicht lange anhalten. Ich sage es immer so, wir sollen die Sünde hassen, den Sünder aber lieben. Das ist das Paradoxe am Christsein. Das müssen wir lernen zu unterscheiden und auch unterschiedlich mit den Dingen umzugehen. Dass es einmal um die Sache selbst geht, aber dass ich den Menschen eben sehe, der von Gott geliebt ist und den wahrnehme und ihn eben als solchen auch behandle. Mit Respekt, mit Liebe und trotzdem deutlich mache, Sünde bleibt Sünde. In Matthäus 7, ich hatte gerade die Bergpredigt in der Jugend gehabt, da haben wir das mal so ein bisschen auseinandergenommen. Von Matthäus 5 bis Matthäus 7, das war also richtig ein heftiges Thema mit ziemlich viel. Die Bergpredigt, das ist ja so ein Herzstück. Ein Herzstück der Verkündigung Jesu Christi, wo es um die Dinge geht, die Jesus wichtig sind, wo deutlich wird, wie hoch der Maßstab eigentlich ist, der an uns gerichtet ist. Wo Jesus öfter sagt, euch ist gesagt, ich aber sage euch. Wo er sozusagen das Gesetz Gottes auf eine Ebene hebt, die noch viel höher ist und eigentlich menschlich gesehen noch viel schwieriger einzuhalten. Aber wenn man genau hinschaut, dann geht Jesus in den Problematiken direkt an die Wurzel, nämlich an das Herz, an die Gedanken des Menschen. Hier steht das eben in Matthäus 7 vom Richten. Gott ist der Richter, wir sollen nicht richten. Wir sollen nicht verurteilen. Wer bist du, dass du richtest, ist dort die Frage. Die da ist, wir dürfen es nicht. Wenn wir richten, werden wir selbst gerichtet werden. Beurteilen müssen wir. Beurteilen ist erlaubt. Beurteilen bedeutet auch nicht verurteilen. Müssen wir irgendwo. Und dann ist aber wieder die Frage, wie gehe ich mit dem anderen um? Ja, und bestrafe ich ihn hart für das, was er getan hat, oder helfe ich ihm auf den Weg zurück? Es gibt nur einen Richter und das ist Gott. Es ist uns sogar verboten. Da steht von der Feindesliebe in Matthäus 5. Das schlage ich nochmal auf. Matthäus 5. Entschuldigt bitte, einen kleinen Moment. Da haben wir es. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn, also den Zorn ausleben. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf die rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingen und zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geht zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht das auch die Zöllner? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und wir haben ja vorhin auch noch die Stelle gehört aus Matthäus 5, da ging es eigentlich um das Töten. Und Jesus setzt ein und vergleicht das Töten mit dem seinen Bruder zürnen. Denn er sagt, das Töten, das Morden fängt im Herzen an und der Zorn und die Ablehnung ist die Wurzel des Übels. Und an diese Wurzel möchte er also rankommen. Gott warnt uns regelrecht davor, zornig zu sein, den anderen zu richten oder Böses mit Bösen zu vergelten. Es geht um menschliche Gerechtigkeit bei Auge um Auge. In Galater 5 steht, dass es ein fleischliches Werk ist. Wir aber sollen Gutes tun. Das, was im Psalm 37 noch wie ein guter Rat klingt, das wird im Neuen Testament zu einem deutlichen Gebot. Ich hatte es ja gerade schon gesagt, dass als ich mich mit der Bergpredigt auseinandergesetzt hatte, dass mir deutlich geworden ist, dass Jesus auch eine Problematik darin sieht, dass wir als Menschen eine falsche Gerechtigkeit haben, die vor Gott nicht gilt. Und offensichtlich sieht Gott nur einen Weg, in dem er sozusagen die Werke des Teufels entwaffnen kann, indem man ganz anders handelt, als das, was man menschlich normalerweise als richtig sehen würde oder als gerecht sehen würde, um den Teufelskreis der Gewalt und der Zerstörung zu durchbrechen. Gott möchte an unser Herz, er möchte an unsere Emotionen und unsere Gedanken. Er setzt einen Stopp. Und er lässt nicht zu, dass die Menschengerechtigkeit ohne Vergebung und Liebe noch mehr Böses heraufprovozieren kann. Das Motto ist, lass es nicht zu, dass du dich auf die gleiche Ebene begibst, wie das, was du als schlecht erkennst. Durchbreche den Teufelskreis, die Spirale der Sünde. Und dafür brauchen wir Vertrauen auf Gott, dass er Richter ist, dass er uns in den Ungerechtigkeiten verteidigt, dass er uns auch wieder zu Ehren bringt, dass er uns durchträgt, dass er es gut machen wird, wohl machen wird, dass er mich nicht vergisst, dass er der Versorger ist, möglicherweise, wenn ich aus Ungerechtigkeit meinen Job verloren habe, dass er Kraft gibt, auch das alles durchzustehen, dass er die Fähigkeit in dich hineingelegt hat, da brauchst du Vertrauen, nämlich Zorn ablegen zu können, vergeben zu können, zu lieben und nicht zu richten, nicht gesetzlich zu sein, sich nicht entrüsten zu müssen. Der Psalm 37, Vers 39, damit bekräftige ich das nochmal, doch die Hilfe der Gerechten kommt vom Herrn, der ihre Fluchtburg ist zur Zeit der Not. Ich hatte, als ich meine Situation, oder mein Waterloo nenne ich es ja, meine Niederlage da in Rosenheim hatte, hatte ich einen Traum gehabt, wo Gott mir verboten hat, zu kämpfen. Und ich nicht mehr in der Lage war, das war wie verschnitten sein, sozusagen nicht mehr kämpfen können, wo ich nicht mehr in der Lage war, mich dagegen aufzulehnen, obwohl ich alles Recht gehabt hätte aus menschlicher Sicht. Und wo mir Gott gesagt hat, er wird Richter sein und er wird sich kümmern. um die ganze Sache. Und das ist ganz schön schwer gewesen, auch im Nachhinein. Und ich bin für mich selber natürlich auch an diesem Maßstab manches Mal zerbrochen, wenn ich geredet habe, wenn ich geschimpft habe oder Zorn ausgelebt habe und wenn es nur in meinem Herzen gewesen ist. Zorn, Richten, Grimm, Entrüstung, Unvergebenheit, Rache gehören zu den Dingen, die uns tagtäglich begegnen. Die Beziehung mit Jesus ist der Schlüssel, der das Menschen Unmögliche möglich macht. Gott hat dir aus seiner Liebe heraus vergeben. In Johannes 3, Vers 16 steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und in der Bibel steht es auch beschrieben, er hat dich aufgrund seiner Liebe fähig gemacht zu vergeben und den Ungerechten zu lieben. In Kolosser 3, 13 steht, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so tut auch ihr es. Das ist ein Gebot. Sogar mit einer Drohung verbunden, wenn ihr es nicht tut, werdet ihr das Reich der Himmel nicht ererben. Fürchte Gott. Da geht es nicht um Druck, sondern geht es deutlich um das, was Gott sagt. Und wo dir klar wird, meine Beziehung mit dem Herrn ist noch nicht an der richtigen Stelle, wenn du nicht an dem Punkt bist. Dann solltest du Gott suchen und mit ihm wachsen. Zumindest der Wunsch, vergeben zu können, sollte in deinem Herzen da sein. Durch sein Werk am Kreuz ist dir Heilung für deine Verletzungen verheißen. In Jesaja 53, Vers 4 steht, jedoch unsere Krankheiten oder Leiden waren es, die er getragen hat. Und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Während wir ihn für einen gestraften oder gebrandmarkten, von Gott geschlagenen und gemarteten hielten. Und doch war er verwundet oder durchbohrt um unsere Übertretung oder Missetaten willen und zerschlagen infolge unserer Verschuldung oder Sünden. Die Strafe war auf ihn gelegt zu unserem Frieden und damit auch zum Frieden mit unseren Mitmenschen. Uns zum Heil und durch seine Striemen ist uns Heilung zuteil geworden. Das ist eine Verheißung. Das ist etwas, was Gott getan hat. Das ist eine Wahrheit, die für uns gilt. Und wir dürfen sie glauben. Und wenn wir sie glauben, werden wir es erleben, weil der Heilige Geist in uns wirkt und Vergebung bei uns bewirkt, dass wir unseren Nächsten vergeben können und Heilung bei uns bewirkt. Da ist Heilung da für deine Seele. Das ist der Schlüssel. Das Menschenunmögliche hat Gott möglich gemacht am Kreuz von Golgatha. Dir ist Erneuerung deiner Herzenshaltung und deiner Gesinnung verheißen. Der Heilige Geist lebt in dir. Durch ihn bist du von Neuem geboren. Gott will es in dir bewirken. Lass es zu. Der Epheser 4, Vers 23 beschreibt es gut. Auf dass ihr erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung, also im Geist des Christus. Und das Wesen Gottes, das Gnade, Vergebung und Liebe ist, deutlich wird. Als ich über die Bergpredigt gemacht hatte, da war ein junger Mann da, der heute auch da ist, fast schläft schon. Wo wir da hingekommen sind, dass wir als Christen, wir können alles wissen. Wir können alles wissen. Und dann fragte ich ihn, ja, und wie sieht es denn in einer Situation aus, wenn du dich mit deinen Geschwistern streitest? Erinnerst du dich denn daran, was Gott dir sagt? Nö. Und auf einmal bricht das wieder auf. Also es geht auch darum, das, was wir heute auch an so einem Sonntag hören oder was wir in der Bibel lesen, im Alltag anzuwenden. Ich kann alles wissen, aber Wissen bläht auf, so sagt die Bibel. Liebe aber baut auf. Und wenn ich mich in den richtigen Situationen, in Situationen, wo vielleicht jetzt jemand dir gegenüber einen Zornausbruch hat, wenn ich ruhig bleibe, ja, und sage, lass uns mal darüber reden, wir erwachsene Menschen, mal auf eine sachliche Ebene kommen. Das funktioniert nicht immer, weil bei jemandem, der einen Zornausbruch hat, der kann auch nicht mehr sachlich reden. Das ist auch nicht mehr möglich. Aber wenn man sich in so einer solchen Situation daran erinnert und nah an Gott dran ist und das verinnerlicht hat und sich da wirklich drüber Gedanken macht und das für sich auch als eine der Hauptpunkte nimmt, nicht zu verurteilen, nicht zu richten, mit Liebe zu begegnen, als eine Grundsatzhaltung anderen Menschen gegenüber, dann wird das auch nicht geschehen und dann wirst du merken, dass du anders reagierst auf Situationen, die dir im Alltag begegnen. Und so komme ich zum Schluss. Im Psalm 37 steht, vertraue auf den Herrn und tue das Gute. Bleib wohnen im Lande und übe Redlichkeit und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt.
Gott hat alles für uns getan. Er steht zu seinen Verheißungen. Er steht zu seinem Wort und hilft uns, die negativen Dynamiken des Lebens zu durchbrechen. Das tut er. Und dadurch auch in der Fülle seines Segens zu leben. Amen. Ich möchte ganz gern mit euch noch ein Lied singen. Ich werde auf der Gitarre spielen. Übrigens finde ich super gut, Anita, was vorhin, was du gespielt hast, dass hier auch Raum da ist für die jungen Leute, dass sie sich entwickeln können, dass sie machen können. Das Lied heißt, Gott erbarmt sich an meine Schuld. Und dann kommen wir auf den Schluss, jetzt steht es, das ist für den Nachwuchs. Wenn ihr euch die Frage stellt, wie soll ich mit meinem Zorn, mit meinem Grimm umgehen, dann lasst uns gemeinsam auf Gott schauen. Und das Lied, das können wir zusammen singen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das mitsingt. Aber vielleicht auch im Hinblick darauf, dass eben diese Eigenschaften Gottes, die Eigenschaften sind, die Gott in uns bewirken möchte, nicht, dass er nur derjenige ist, der Erbarmen hat mit Menschen, sondern dass ich selbst auch zu jemandem werde, der Erbarmen hat mit Menschen. Der vergibt, also der Schuld anderer, auch an sich selbst, vergibt. Gott hat uns so viel vergeben, was wir auch an Schuld an ihn getan haben. Anderen Menschen aufzuhelfen, Lasten abzunehmen und dadurch aber Menschen die Grenzen von Gott zu wachsen und auch zu wissen, okay, ich bin nicht für alles verantwortlich, aber eben was zu tun und dann auch dein Zorn. Lass los von deinem Zorn, nimm Abstand davon, komm auf Gottes Weg. Du hast es erwarnt. Wir können auf der einen Seite Gott preisen und feiern und gleichzeitig in diesem Herzen zu einem Weg machen, dass Gott eben diese Fähigkeiten in uns bewirkt.
Für das, was wir gehört haben, noch kurz beten. Jesus, du kennst unsere Herzen, Herr, und du kennst unsere Lebensgeschichten. Das, wo wir Verletzungen erlebt haben, das, wo wir Zorn ausleben, wo wir ergrimmen oder uns entrüsten über Übeltäter, über die Welt manches Mal auch oder über Sünden von Menschen. Vater, ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns zu Menschen machst, die nicht richten, die lieben und verzeihen können, die Sünde ansprechen können, ohne zu verurteilen, die dich Richter sein lassen. Du sagst auch, dass dein Wort, es richtet die Herzen. Es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Herr, dass wenn wir von dir reden, dass wir von deinem Wort reden, aber dass wir die rechte Haltung einnehmen, dem Menschen gegenüber, in einer helfenden, liebenden Art und Weise. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns berührst. Vater, du siehst, Herr, wo wir vielleicht zu kämpfen haben. Herr, wo so vieles vielleicht auch kaputt gegangen ist. Du kennst Bitterkeit. Du kennst Unvergebenheit. Du kennst unsere Lieblosigkeit. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du in unsere Herzen hineinkommst. Du, Vater, hast es verheißen, dass du diese Gesinnung in uns tun willst und wirken wirst und dass du deine Liebe ausgießt in unsere Herzen. Herr, und um diese Liebe bitte ich dich heute Morgen für uns. Um diese Gnade bitte ich dich heute Morgen für uns, dass wir auch Buße tun können über das, wo wir uns falsch verhalten haben, wo wir unseren Zorn ausgelebt haben und gesündigt haben an unserem Nächsten. Herr, setze uns frei. Herr, mach unseren Kopf und unsere Emotionen frei von dem Negativen und lass uns unsere Perspektive aus dich ausrichten, der du der Friedefürst bist, der du einen Frieden gibst, nicht wie die Welt es gibt, sondern der, ja, alle Vernunft übersteigt. Ich danke dir für deine Güte und Gnade. Amen.